Morgen. Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit dem Titel Kleine Dinge können die Welt verändern. Kleine Dinge können die Welt verändern. Ich wurde erinnert an die Geschichte von David und seinen Männern. Oder man sagt ja auch David und seine Krieger oder David und seine besten Männer. Es waren drei. Drei Männer, mit denen er ganz eng zusammen war, mit denen er unterwegs war, mit denen er zusammen kämpfte. Es waren quasi seine Elite-Leute. Und wie es halt so ist, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, kennt man irgendwann die Vorlieben von dem anderen. Und die Bibel überliefert uns eine wahnsinnige Geschichte im 2. Samuel, Buch 23, Vers 15. Und zwar ist David mit seinen drei Elite-Freunden, mit seinen drei Elite-Soldaten, mit seinen besten Kämpfern unterwegs und lässt so mal zwischendrin einen Spruch fallen. Und zwar, sie sind draußen, außerhalb von Bethlehem, und die Stadt ist vor ihnen, die Stadt ist voller Feinde, das ist tödliches Gebiet. Und er schaut rüber auf diese Stadt, es kommen ihm Erinnerungen hoch an seinen Heimatort, der gerade besetzt ist, und an einen bestimmten Ort. So kennt ihr vielleicht so Kindheitserinnerung. Vielleicht erinnert euch früher, ach, wenn ich nochmal so das Brot von der Oma schmecken könnte. Na, so Kindheitserinnerung. Oder ah, dieses eine Getränk, was es früher da gab in meiner Heimat. So diese, das sind so Kleinigkeiten, gell? Und er schaut auf diese Stadt, auf seine Heimatstadt, die besetzt ist, voller Feinde ist. Man weiß nicht, wie der Krieg ausgehen wird. Und er sagt, lässt du mal den Kommentar fallen, wenn ich so einen Schluck nehmen könnte aus unserem Heimatbrunnen in Bethlehem. Ah, irgendwie so, seine Seele erwähnt es einfach. Und weißt du, diese drei Freunde, die kommen auf eine, könnte man sagen, bescheuerte Idee. Ohne es abzusprechen, die drei wichtigsten Männer, quasi die drei wichtigsten Elite-Soldaten, dringen in die feindliche Stadt ein, in die besetzte Stadt ein mit einem Becher, holen das Glas, holen das Wasser, bezahlen das quasi mit ihrem Blut, Schweiß und Leben, hochriskant, kommen dann zurück und stehen bei David um die Ecke und sagen, du wirst nicht glauben, was wir für dich besorgt haben. Ey, von all den Dingen, die die so getrieben haben, ist das eins der Dinge, die uns über Jahrtausende überliefert wird. Das musst du dir mal überlegen. Und David steht da und er ist total fassungslos. Der sagt, Leute, ich kann dieses Glas nicht trinken. Da klebt ja buchstäblich euer Blut und euer Schweiß dran. Das wäre die größte Verschwendung, wenn ich jetzt dieses Glas trinke, wo im Grunde genommen das Leben meiner Männer dran hängt. Die haben ihr Leben für mich riskiert, für meine Kleinigkeit. Und er sagt, hey, das ist so kostbar. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist das im Grunde genommen Gott zu geben. Als ein Trankopfer. Also er hat seine Männer geehrt und hier zeigt er, hey, ich ehre damit meinen Gott, weil ich bin gar nicht so wichtig, sagt er ein Stück weit auch. Ne? Er sagt, Leute, was ihr gemacht habt, ist eigentlich, es ehrt mich unheimlich, ist unheimlich nötig, ist ziemlich dumm, also jetzt nicht gesagt, aber sagt, hey, das ist der Hammer, was ihr für mich gemacht habt. Diese Kleinigkeit, die ihr für mich, das zeigt mir einfach, ey, ihr lest mir die Wünsche von den Lippen ab. Und er sagt, das hat mich tief beeindruckt, das ist Wahnsinn. Wir lesen das in 2. Samuel 23, 15 und David hatte ein Gelüst und sprach, wer wird mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen von Bethlehem unter dem Tor? Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister hindurch und schöpften Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem unter dem Tor, trugen es her und brachten es zu David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer aus vor dem Herrn. Und er sprach, es sei ferne von mir, o Herr, dass ich so etwas tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind? Darum wollte er nicht trinken. Das taten die drei Helden. Wow. Detail. Also es gibt ja nicht nur so Prinzessengeschichten in der Bibel, ja, es gibt auch Männergeschichten. Ja? Und du denkst, hey, das ist cool, was die da gewagt haben. Wahnsinn. Leute, es sind die kleinen Dinge, die Aufmerksamkeiten, die uns am Anfang einer Beziehung begeistern. Es sind manchmal die Liebe, die zum Detail, die jemand hat. Weißt, letzte Woche komme ich hoch in die FCG und sehe links Blumen, die passend zur Jahreszeit gepflanzt sind. Wenn ich das gepflanzt hätte, wären die schon tot. Ja? Und es wären wahrscheinlich die falschen. Ich hätte Kunststoffblumen genommen, weil die hätten mich überlebt. Aber denke ich, hey, es ist Liebe zum Detail. Man kommt hoch, man sieht das. Und wenn man noch nicht ganz abgestumpft ist, dann freut man sich dran. Oder? Dann merkt man, hey, da hat jemand sich Gedanken gemacht. Und es sieht schön aus und es erfreut das Herz. Oder wenn du abends für deine Frau die Küche aufräumst. Halleluja. Oder mal den Müll rausträgst. Das sind so Kleinigkeiten, wo einem eine Freude machen können. Die Liebe zum Detail. Wenn meine Frau einkaufen ist, dann renne ich sofort zum Kühlschrank und sehe, ob sie die eine Kleinigkeit, die ich mag, mitgebracht hat. Und wenn sie es getan hat oder es das gab, gehe ich immer zu ihr und sage, ich liebe dich. Ja? Und die guckt mich an und denke, hey, das ist ein 60-Cent-Produkt, was es beim Massenladen gibt. Warum sagt er mir deswegen, dass er mich liebt? Ja? Aber egal. Es sind die Kleinigkeiten. Es ist oft nicht das Was, sondern das Wie man etwas tut. Und man kann auch sagen, man erntet, was man sät. Denn aus Kleinigkeiten können große Dinge werden. Wenn jemand dir eine Freude tut, wie bei David, ist eigentlich, was ist ein Glas Wasser? Ist nichts. Aber das, wie sie es gemacht haben, das hat es groß gemacht. Es war großartig. Das ist auch so, wenn du manchmal bei dir zu Hause ausräumst und du findest Kleinigkeiten und du hast eine Geschichte dazu, dann ist diese Kleinigkeit, dieser Gegenstand für dich wahnsinnig viel wert. Und der andere auf dem Deponiehof sagt, wiegt 30 Gramm, bitte Tonne 4. Aber dir bedeutet das etwas, auch eine Kleinigkeit, weil du eine Geschichte dazu hast. Deswegen, wir können kleine Dinge verändern, mit kleinen Dingen können wir die Welt verändern, aus kleinen Dingen können wir eine große Wirkung machen. Gott hat zu mir so stark gesprochen in dieser Woche, wo er sagte, hey Sebastian, sag den Leuten, es kommt auf die kleinen Dinge an. Ich glaube, dass das Prinzip Gottes ist, kleine Dinge, dass die kleinen Dinge die Welt verändern. Es ist wahnsinnig, dass der Teufel, der Feind unserer Seele, genau das Gegenteil macht. Wenn eine kleine Angst zu dir kommt, was macht der Teufel mit dieser Angst? Der macht die nicht kleiner, richtig? Der macht die größer. Wenn du eine Schwierigkeit begegnest und die Schwierigkeit fängt dann in deinem Herzen zu gären und diese Schwierigkeit fängt in deinem Herzen größer zu werden, der Feind kommt sofort zu dir und sagt, es ist furchtbar, es ist schlimm, es ist größer als du kannst. Oder du merkst, du wirst langsam krank und der Feind unserer Seele kommt sofort mit der Idee, das wird dich lahmlegen. Er macht die Dinge immer größer. Aus einer Kleinigkeit, aus der Mücke macht ein Elefant. Das ist sein Prinzip. Er wird dir nie sagen, du mit Gottes Hilfe schaffst du das schon. Ist ja nicht sein Business. Und manchmal erzählen uns Menschen Dinge, die sind uns zu groß, die sind uns zu dunkel, die sind uns zu schwierig, die sind uns zu mächtig. Aber Gottes Perspektive ist, was sind die kleinen Dinge, die du angehen kannst? Was sind die kleinen Dinge, die du verändern kannst? Brich es runter auf kleine Stücke, die du kauen kannst. Geh den ersten kleinen Schritt. Wenn du irgendwelche Veränderungen in deinem Leben machen willst, mach es nie groß. Weil da fehlt der Schneeballeffekt. Ich liebe das Wort Schneeballeffekt. Ist eigentlich was Gutes. Du machst eine kleine Veränderung, du siehst, dass es klappt. Du machst die nächst kleinere, siehst, dass es klappt. Machst die nächst kleinere, guckst auf drei kleine, die du schon geschafft hast, die total klein waren, aber die hast du schon geschafft. Und entspannst dich, weil du weißt, irgendwann mit Gottes Hilfe werde ich auch an die großen Sachen reingehen können, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber du bist ständig dran, ständig kleine Sachen und du siehst ein Vorwärtskommen und du siehst, wie Gott dich segnet und du siehst, wie es geht. Du weißt, jawohl, die großen sind noch im Hintergrund, aber Stück für Stück. David hat nicht mit einem kleinen Stein Goliath erlegt als erstes, sondern er geht zum König und sagt, pass mal auf, König, ich habe mit der Schleuder schon den Löwen umgebracht. Ich habe mit der Schleuder schon den Bären umgebracht. Und was auch immer da gekommen ist, ich habe quasi eine Trophäensammlung mit diesen Steinen daheim. Da hängen die Köpfe von den Viechern. Und der Goliath, dem sein Kopf hängt als nächster. Und weißt du was? Dem sein Kopf hing als nächster. Aber Stück für Stück, Steinchen für Steinchen. Und nicht so, ja, ich bin klein, ich kann nichts und jetzt den Goliath. Nee, nee, nee. Stück für Stück. Es sind die kleinen Dinge, die uns an anderen begeistern können oder sehr ärgern können. Man sagt in der Eheberatung, jeder von uns hat irgendwo die roten Knöpfe. Knopf ist nicht besonders groß, richtig? Aber in Beziehungen gibt es immer so einen gewissen roten Knopf, wenn man den bei dir rausfindet und drückt den, rastest du aus. Oder man bringt dich zu Weißglut. Jeder von euch hat so sein Special. Ist wahrscheinlich anders wie von dem anderen. Eure Partner haben das schon längst rausgefunden. Die Kinder auch, wenn sie aufmerksam sind. Oder die Schwiegermutter oder wer auch immer. Ja? Oder der Chef. Das sind die kleinen roten Knöpfe. Die sind nicht besonders groß. Aber wenn du den findest, hast du Macht in der Hand. Ja? Und der Feind ist ja genauso. Wenn er den Knopf findet, bei einem anderen hat er Macht in der Hand. Das sind die kleinen Dinge. Psychologen sagen, wenn da Ehepaare kommen zum Thema Ehe geht auseinander, Scheidung, dann fragen sie, was ist der Grund? Sagt der Mann, der Salzstreuer. Ja, wie der Salzstreuer? Ja. Sie hat gesagt, ich muss den nicht mehr auffüllen. Ich habe gesagt, ich fülle den nicht auf. Können wir jetzt drüber lachen, ja? Aber es sind manchmal die Kleinigkeiten, wo man zigmal gesagt hat, mach das bitte. Und der andere, der macht das nicht. Und dann wird diese Kleinigkeit, die bekommt so viel Macht in uns, ja. Wir können das nicht abstellen und wir lassen das zu, dass das gärt und groß wird. Und wegen dem Salzstreuer, manche kaufen sich dann zwei Salzstreuer, der eine für den Mann, der andere für die Frau, ne? Oder man hat zwei Kühlschränke. Es gibt so eigentlich nicht lustige Dinge, ja. Die Kleinigkeiten, die am Anfang uns begeistern. Manchmal, wenn Leute verliebt sind, sage ich, ach, du glaubst gar nicht, wie ich getroffen habe und wie der sich anzieht und was, oh, das ist ja so lustig und der hat so seine Eigenart, das ist ja toll, Mensch, wie begabt der ist, ne? Und später, du glaubst nicht, was der für Eigenschaften hat, ja? Oder sie, ja, meine Güte. Hey, das hast du am Anfang eingekauft. Das gab's im Paket, ne? Das waren die Details. Die einen ja auch so die Freude rauben können oder uns Freude geben können. Das sind die kleinen Dinge. Aber diese kleinen Dinge, sie kommunizieren Liebe und Wertschätzung, Interesse, sie zeigen Mühe. Ich weiß schon, meine Oma, die verstorben ist, die war die Einzige, die mir ins Krankenhaus gekochten Pudding gebracht hat, als ich Mandel-OP hatte. Seitdem bin ich da abhängig, ja. Ich gebe es ja zu, was Pudding angeht. Aber weißt du, das ist so, da hat sie sich halt Gedanken gemacht, Mühe, hat diese blöden Gläser quer durchs Land geschleppt, ja, und hat sie mir gebracht. Es sind so kleine Aufmerksamkeiten, das werde ich nicht vergessen. Oder immer, wenn ich Milchreis esse, in bestimmten Konsistenz, ist es die Erinnerung an jemanden, der sich damals Mühe machte. Das sind die kleinen Dinge, gell? Die großen Dinge, die sind manchmal nicht so wichtig, aber die Kleinigkeiten, Dinge, die typisch sind für uns. Wenn du jemanden magst, dann weißt du, wie der seinen Kaffee trinkt. Mit Zucker oder ohne, viel oder wenig. Richtig? Wie heiß? Dann gibst du dir Mühe. Das sind nur Banalitäten. Aber diese kleinen Dinge, die sagen, hey, ich gebe mir Mühe für dich, ich merke mir solche Sachen, du bist es mir wert. Und unser Gott ist auch so. Der merkt sich die Kleinigkeiten. Und das finde ich ja immer so erstaunlich, wenn Gott uns mit diesen Details überrascht, wenn er über Details Bescheid weiß. Wenn wir manchmal beten und Gott kommt genau mit der Antwort um die Ecke. Wir würden gerne Gottes Stimme hören und Gottes Stimme hören, stellen wir uns manchmal so groß und so imposant vor und so wie bei Mose, dass man sich jetzt hinter den Felsen verstecken muss und die bringt uns halb um und wir sind dann tagelang verstrahlt und müssen uns verstecken, weil wir so viel Herrlichkeit haben. Ja? Das ist manchmal so eine Übervorstellung, die wir dann haben, aber die Bibel berichtet oft, dass Gott leise spricht und dass seine Stimme nicht in dem Lauten ist, sondern in dem Leisen. Manchmal überhören wir diese Stimme. Wir brauchen manchmal Mühe, auf diese kleine Stimme zu achten. Aber wenn wir diese kleine Stimme hören und hören wollen, davon bin ich überzeugt, dann kann sie unseren Alltag verändern. Wenn wir darauf achten. Gott, der hat es manchmal schwer mit uns und muss es ein paar Mal sagen, ne? Oder muss es auch anderen Menschen sagen und dann merkst du, das zieht sich irgendwie zusammen. Die prophetischen Eindrücke, wie man das zum Beispiel nennt, die verdichten sich und dann hast du es klar vor Augen und dann merkst du, eigentlich habe ich das schon x-mal gehört von x Leuten, nur ich habe nicht hingehört. Aber Gott hat schon lange gesprochen in diese Richtung. Und wenn wir dann auf diese kleinen Dinge hören, verändert sich unser Leben. Gott sagt nicht immer, lass alles liegen und geh nach Afrika. Das ist, weißt du, selbst wenn du in die Bibel schaust, yo, es gibt den Abraham, aber dann gibt es nicht so viele, die so die krassen Veränderungen bekommen haben, ne? Sondern oft ging es, geh den nächsten Schritt. Mose, geh nach Ägypten. Ja, aber ich kann nicht, ich habe 1000 Ausreden. Sei ruhig, geh hin. Ja, aber ich kann nicht reden. Habe ich schon erledigt, geh hin. Ja, aber, sei ruhig, geh. Ja, aber, ja. Immer dieses Ja, aber. Gott, er ist ein Detailversessen. Er liebt Details und im Alltag glaube ich, dass es viel darum geht, auf die kleinen Details zu achten. Nicht morgens aufzustehen und sagen, Gott, ich werde die Welt verändern, sondern sagen, Gott, was ist die eine kleine Sache, die ich umsetzen kann? Gott, was ist die eine Sache, die ich in Beziehung mit dem und dem Menschen angehen kann? Gott, ich sehe in der Arbeit wieder dieses oder jenes Gesicht. Was ist die eine Sache, die ich der Person sagen kann? Die eine Kleinigkeit, wie ich reagieren kann? Das Kleine, das kann die Welt verändern. Davon bin ich überzeugt. Ich habe mir das auch so vorgestellt, die Kleinigkeiten sind so wie kleine Samen. Wir haben jetzt bald den Frühling, da pflanzt man Dinge und da gehen Dinge auf. Und das Unkraut ist toll, das muss man ja gar nicht pflanzen, gell? Super. Das muss man rupfen, das sind auch Kleinigkeiten. Auch in Beziehungen, wenn da Dinge kommen, unausgesprochene Sachen, unausgesprochene Konflikte. Leute, das ist Unkraut. Aber bitte, wenn du in deinem, Einzige, was du in deinem Garten machst, Unkraut jäten ist, ist es noch kein schöner Garten, richtig? Kannst du sagen, oh, ich habe bei mir alles platt gemacht, was hochgekommen ist. Ja, super. Nee, wir sollen Menschen sein, die Gutes pflanzen. Das heißt, wir müssen in Beziehung zu Menschen Gutes pflanzen. Wir müssen Glaubenssamen pflanzen, Hoffnungssamen, kleine Dinge sagen, gute Dinge sagen, positive Dinge sagen, glaubensschöpfende Dinge sagen. Und wenn Unkraut kommt, unausgesprochene Sachen, schlechte, sich entschuldigen, um Verzeihung bitten, die Dinge rupfen, vergessen, vergeben. Das ist Unkraut jäten, damit du am Ende einen gescheiten Garten hast. Es ist Arbeit, ja. Ich würde sagen, das Gras ist grüner, wo es mehr gegossen wird, wo es mehr gepflegt wird und wo es mehr gedüngt wird. Wir sind mit so vielen Beziehungen, mit so vielen Menschen, Leute, das ist Gartenarbeit. Investiert in diese Gartenarbeit, das sind kleine Dinge. Du siehst ein Unkraut, was unausgesprochen ist, zack, du ziehst das. Du sagst, Gott, wie kann ich in diesen Menschen investieren? Gott, wie kann ich diesen Menschen was Gutes tun? Hey, du sagst was Freundliches, du schreibst was Freundliches, du schenkst was Kleines. Hey, das sind oft die kleinen Dinge, die so viel Arbeit ersparen. Im Philipper 4, Vers 8 steht, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das heißt auch, beschäftige dich nicht mit Geschwätz. Beschäftige dich nicht mit dem, was andere Schlechtes über den anderen sagen. Beschäftige dich einfach nicht damit. Da ist wenig zu holen. Da wird nichts Gutes draus wachsen. Du wirst nicht reicher, die anderen werden nicht reicher, ihr verderbt euch gegenseitig. Richte dein Hirn, deine Gedanken auf das Gute aus. Und wenn du nichts findest, sei ruhig. Amen. Das könnte so viel verändern. Ha, mir fällt nichts ein. Halleluja, bete weiter, halt die Klappe. Wenn wir müde sind, jemand von euch schon mal müde gewesen? Das sündigen wir am meisten, wüsstet ihr das? Wenn wir müde sind? Die Dinge, die wir da sagen, sind meistens richtig doof. Richtig unachtsam. Wenn wir bei vollen Sinn nicht sagen, nicht machen, da ist manchmal richtig Segen, da ist manchmal das Geistlichste, was du tun kannst, schlafen gehen. Oder den Partner bitten, du, kann ich mir meine Auszeit nehmen, ich lege mich für 2 Stunden schlafen, damit ich wieder genießbar bin für die Umgebung. 20 Minuten auch schon mal gut. Das ist manchmal das Geistlichste, was man machen kann, schlafen. Um dann wieder neu zurückzukommen und wieder Gutes zu pflanzen und nicht nur zu schredden, ja. Wir sind nicht zum Schredden berufen. Jeden Tag haben wir die Gelegenheit, etwas Neues, Gutes zu pflanzen. Eine neue Angewohnheit zu probieren, einen Samen zu pflanzen. Vielleicht sind es doch die kleinen Dinge, die die Welt verändern. Hoffnung, sie muss wachsen, aber sie fängt klein an. Die Bibel, die wertschätzt total Kleinigkeiten. Also die Bibel berichtet uns so oft von kleinen Sachen. Ich denke da an diese eine Witwe, die arm ist und die hat eine Münze, die hat diese eine Münze zum Überleben, die hat diese eine Münze, von der sie alles zu stemmen hat. Ihr Essen, ihre Miete, ihre Stromrechnung, alles muss sie davon stemmen. Sie weiß vielleicht auch nicht, wann die nächste Münze kommt. Und sie möchte aber auch Gott was geben. Und sie geht mit dieser Münze in den Tempel und wirft es in den Opferkasten. Und das Verrückte ist, Jesus schaut zu. Und er sieht das. Und er kennt ihr Herz. Und sagt, das ist der Hammer. Das war so klein, damit hätte sie hat eigentlich nichts davon machen können. Weder sich gescheit Essen kaufen, noch Kleidung, noch Strom, noch irgendwas gescheit finanzieren damit. Gar nichts. Eigentlich taugt es für nichts, aber es ist alles, was sie hatte. Und die pflanzt es und gibt es wirklich für Gott und Gott. Und Jesus sagt, hey, sie ist die Einzige hier, die nicht aus Überfluss gegeben hat, sondern aus Mangel gegeben hat. Das ist herrlich. Ich werde da meinen Segen voll drauflegen. Ich werde da meinen Segen voll drauflegen. Hochinteressant. Die kleinen Dinge können die Welt verändern. Wie viele Berichte gibt es von Spenden im Neuen Testament? Den gibt es. Sie hat es in die Geschichtsbücher geschafft. Als vor. Ja. Die ganzen Pharisäer, wir haben keine Bücher. Der hat 200 Denar, der hat 5 Denar, was auch immer. Interessiert überhaupt nicht. Aber bei der einen Frau steht es drin. Hochinteressant. Wie Gott die kleinen Dinge schätzt. Eine andere Witwe im Alten Testament, das finde ich von Gott schon krass. Es hat lange nicht geregnet, sie sind am Verhungern. Sie sagt, jetzt nehme ich mein letztes Brot oder Mehl und mein letztes Öl, back daraus Brot, esse es und dann lege ich mich mit meinem Sohn und wir werden sterben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, Leute. Wir haben ja ein anderes System, ne? Aber wenn du weißt, also wie knetest du dieses Brot? Mit Tränen oder wie geht das, ja? Wie machst du das? In dieser Situation, da muss doch normalerweise der Dollarmann klingeln vom Herrn und sagen, der Herr hat deine Not gesehen, er segnet dich durch und durch. Aber Gott macht das irgendwie erst so anders. Ne? Da lässt ein Mann Gottes kommen, der noch ausgehungerter ist. Den Propheten. Und der Prophet sagt, der Herr hat zu mir gesprochen, du sollst mir zuerst backen. Halleluja, toller Mann Gottes. Ja? Also wenn der zu mir kommen würde, ich würde ihn raustreten. Ist ja schlimmer wie Schmarotzer. Aber, und die überlegt, was mache ich jetzt mit meinem letzten? Es ist ja eh das letzte Brot. Und sie sagt, gut, genau das werde ich machen. Ich werde einen Mann Gottes geben und von dem Rest werde ich und mein Sohn essen. Und Gott dreht es komplett um, segnet das und seitdem hört das Öl und das Mehl in ihrem Krug nicht auf zu fließen. Und die ist über Jahre versorgt und der Mann Gottes bleibt bei ihr wohnen. Der hat ein Dach über dem Kopf. Sie kocht jeden Tag und die Lebensmittel kommen ohne Alexa und Amazon und alles kommt jeden Tag und es ist immer da und es ist immer frisch und es ist immer bio und es ist immer da. Die kleinen Dinge. Das sind noch Kleinigkeiten, oder? Der hat auch nichts Riesiges bekommen. Der hat einfach nur Öl und Mehl jeden Tag genug für nächstes Brot und nächstes genug. Das ist nicht viel, aber genug. Aber sie hat den Samen gesät. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ne? Sie hat das, was sie hatte, hat sie gesät. Den Samen gesät, den Glauben gesät. Es ist nicht entscheidend, ob dein Glaube klein oder groß ist. Entscheidend ist, dass du ihn einsetzt. Und Glauben einsetzen heißt manchmal der kleinen Stimme folgen. Die kleine Stimme in deinem Herzen, Vertrauen schenken. Ich glaube, das hat sie gemacht. Sie hat gehört, Gott, willst du das von mir? Ist das richtig dran? Okay, ich nehme all meinen Mut zusammen, ich mache es. Oder in Matthäus 8,8, da kommt ein Hauptmann zu Gott, zu Jesus und sagt, du, ich weiß, wer du bist. Du hast Autorität. Ich habe auch Autorität, aber mein Mitarbeiter, der ist krank, der ist todkrank. Meine Autorität hilft mir an der Stelle nichts. Ich kann ihn nicht heilen. Ich habe schon vielleicht die Ärzte bezahlt, aber ich kann ihn nicht heilen. Der ist mir sehr wertvoll. Und dann sagt er zu Jesus, du, aber sag ein Wort, mein Diener wird gesund. Und Jesus sagt, wow, du hast aber einen Glauben. Amen. Geh nach Hause, dein Diener ist gesund. Kleine Sache, ne? Ein Gespräch, ein Impuls, ein Wort, zack, der Diener war gesund. Jesus sagt, wir haben 5000 Leute zu speisen, bringt mir, was ihr zu essen habt. Ein paar Brote und ein paar Fische. Jesus sagt, super. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagen, hey Gott, das geht überhaupt nicht. Doch, geht. Er betet zum Vater, er teilt das Essen aus, es werden 12 Körbe mit Resten eingesammelt. Mathematisch schwierig, die Sache. Ja, doch, Gott steht über den Dingen. Kleine Dinge haben Wert. Johannes, finde ich, der bringt das total interessant auf den Punkt. Er sagt, ich muss kleiner werden, damit er größer wird. Warum sagt er das? Er sagt, ich muss kleiner werden, damit er größer wird. Bei dem Weinstock, warum sagt man beim Weinstock, damit er mehr Frucht trägt, muss man ihn erstmal zurückschneiden. Das ist auch erstmal kleiner werden. weiß nicht, ob du so einen Weinstock gesehen hast mit den ganzen Trieben, sieht wow aus, alles voll. Und dann kommt der Gärtner, denkst du, oh, oh, ob da noch was draus wird? Und dann siehst du nächstes Jahr, boah, Ernte. Wow. Muss mal kleiner werden, damit es größer wird. Zurückgeschnitten werden, damit es größer wird. Das ist ein Prinzip Gottes. Wenn wir so groß werden, geworden sind, pass auf, wenn wir so groß geworden sind, dass uns Gott nicht helfen kann, dann wird es gefährlich. Die Bibel spricht über Reichtum. Ja? Es ist schwerer für einen Reichen, ins Himmelreich zu kommen oder einfacher für einen Kamel durch Nadelöhr als für einen Reichen. Warum? Weil wir dann so groß werden können, dass uns Gott nicht mehr helfen kann. Dann wird es gefährlich. Aber wenn wir so klein geworden sind, dass nur noch Gott helfen kann, dann haben wir wieder eine Chance, gesund zu wachsen. Nochmal, wenn wir so klein geworden sind, dass nur noch Gott helfen kann, dann haben wir wieder eine Chance, gesund zu wachsen. Klein ist nicht immer schlecht. Auf Hilfe angewiesen ist nicht immer schlecht. Ich bin mir sicher, dass Gott das bewusst manchmal in unserem Leben so laufen lässt. Kleiner werden ist nicht immer schlecht. Gott kann es richtig gebrauchen. Wir sagen, oh Gott, Gott. Schwäche, angewiesen sein, hilfsbedürftig sein, mal nicht so viel leisten können, kann es Krankheit nennen. Aber ich sage jetzt einfach mal, in seiner Größe, in seiner Kraft beschnitten werden. Ich nenne es einfach mal so. Da muss man gar nicht darüber theologisch streiten, ob Krankheit von Gott ist oder nicht. Aber einfach mal in seinen Möglichkeiten beschränkt werden. Wüsstet ihr, dass jeder von euch ist beschränkt? Ich auch. Gott setzt uns die Grenzen, sagt die Bibel. Aber versöhnen wir uns mit diesen Grenzen, sagen Gott, in diesen Grenzen, die wir haben, wollen wir dich erleben, wollen wir dich voll für dich leben, wollen wir uns voll für dich einsetzen in den Grenzen, die du uns gegeben hast? Oder sagen wir, oh Gott, ich kann überhaupt nichts für dich tun, weil ich habe all diese Grenzen, all diese Begrenzung. Ich bin so klein, klein. Ich sage, Halleluja, dann kann ich Gott ja gebrauchen. Die Leute, die alles können und alles haben, die haben doch die Probleme. Dass sie irgendwo denken, sie wären schon Gott. Was ihr riesiger Irrtum ist. Und da kann Gott oft nichts mit uns anfangen. Es gibt einen Vers, der ist Hammer. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Man könnte auch sagen, die Liebe sieht nicht gut. Man könnte auch sagen, die Liebe ist ein bisschen blind. Die braucht eine Brille. Die sieht die kleinen Fehler nicht mehr. Verliebte haben oft das Problem. Das heilt zum Glück mit der Zeit. Ne? Die sehen am Anfang die Probleme nicht. Die Eltern sagen vielleicht und die Freunde sagen, du pass mal auf, ne? So, ich habe da mal was bemerkt, der ist ein bisschen komisch oder Mensch, die ist ein bisschen speziell. Die Blinden haben das Problem, die sehen das nicht. Die sehen die Kleinigkeiten, die Schwierigkeiten nicht. Das ist alles rosa, alles super, alles klar. Das ist hormonelle Störung, die vergeht nach 1-2 Jahren. Nicht sofort. Aber dann, auf deiner Seite, wenn wir das nicht haben, kommen Menschen meistens nicht zusammen, muss man halt sagen. Weil wir haben alle Macken, das ist ja das Problem. Ne? Aber das ist so toll, die Liebe übersieht Macken. Das heißt, wenn du Menschen um dich herum hast, die Macken haben und du hast Macken, und du hast das Problem, dich selbst zu lieben und das Problem, diese Menschen zu lieben. Bitte von Gott um Liebe und bitte, dass deine Augen nicht mehr so gut sind. Dass die ein bisschen abnehmen. Deine inneren Augen, weißt du? Dass sie nicht jedes Ding wieder auffüllen, jedes Detail, sondern dass du ein bisschen großzügiger wirst. Ich baue und renoviere gerne, aber ich merke, danach macht es mich unglücklich. Und wenn ich irgendwo hingehe in einen neuen Raum, ich sehe überall die Fugen. Ich sehe die Fehler, die andere machen, weil ich mich gerade drin beschäftige. Und ich kann dann gar nicht mehr entspannen, weil ich sehe, oh Mensch, also die Fuge da, das ist ja echt schäbig gefliest da. Da hätte ich ein bisschen mehr Mühe geben können. Also es macht mich ja nicht glücklicher, dass ich das sehe, verstehst du? Es ist viel schöner, wenn ich reingehe und sage, oh, das habt ihr alles so toll gemacht, das ist echt so schön. Ach, ist ein schöner Raum. Wenn ich Dinge übersehen kann, aber ich mal glücklich machen. Und jetzt übertrage das auf Menschen, auf die Beziehung. Was wäre, wenn du die ersten 5 Sachen, die du siehst, einfach mal dir auf die Zunge beißt und es einfach mal übersiehst und es nicht an dein Herz lässt? Sondern überlegst, du hast eine Eierschale, da passen 5 Eier rein und die 5, die dir begegnen, die tust du da rein und die entsorgst du. Vielleicht würdest du viel entspannter sein und viel freier und viel liebevoller zu den Menschen. Wenn wir die kleinen Dinge mal wegpacken können, Wenn wir Gott sagen, Gott, hilf mir, Dinge zu übersehen, und hilf doch auch anderen Leuten, bei mir Dinge zu übersehen. Das kann ein richtiger Segen sein. Jesus machte das ständig. Stell dir mal vor, er kannte unsere Gedanken und die 12 Jünger. Er wusste, dass Judas ihn verraten wird. Das wusste er immer. Wie ist er mit dem Kerl überhaupt klargekommen? Ich hätte ihn sofort verhaften lassen. Also Petrus mit seiner Riesenklappe. Ich werde dich nie verleugnen. Jesus weiß in dem Moment schon, dass er ihn verleugnen wird. Komm mal damit klar. Da brauchst du echt Liebe, um das zu übersehen, oder? Großmaul, mehr nicht. Schreit immer hier, hier bin ich. Wir schaffen keine großen Veränderungen, oft nur kleine. Davon bin ich überzeugt, mit kleinen Schritten. Und dass es auch okay ist. Klein ist nicht immer klein und groß ist nicht immer groß. Das war bei Gott schon so. Mich hat es erstaunt bei einer Geschichte, und ich komme zum Schluss. Da hat man Langzeitläufer untersucht. Da hat man Leute untersucht, die Langläufe sich vorgenommen haben. Und ich rede so von 2.000, 3.000 Kilometern zu Fuß. Stell dir vor, du hast 2.000, 3.000 Kilometer zu Fuß abzuleisten, abzurennen. Und du überlegst dir, wie machst du das? Und diese Leute haben gesagt, ich teile es mir ein. Zum Beispiel jeden Tag 40 Kilometer zu laufen. Und die sagen, völlig egal, wie das Gelände ist und völlig egal, wie das Wetter ist. Das kann man ja, also an Tagen, wo es regnet und schneit und blöd ist, laufen die ihre 40 Kilometer. Wo es auch berghoch geht, laufen ihre 40 Kilometer. Aber an Tagen, wo das Wetter super ist und es bergrunter geht, laufen die ihre 40 Kilometer und dann hören sie auf. Fand ich interessant. Ich würde es anders machen. Ich würde versuchen, an schlechten Tagen liegen zu bleiben und an den guten 200 zu laufen. Aber sagen, dann kommst du nicht ans Ziel. Fand ich hochinteressant. Du musst ja die 2000 Kilometer klein schneiden und auch mal gut sein lassen. Dir dein Tempo raussuchen, dein kleines Stück und das machen und dann auch gut sein lassen. Dann schaffst du den langen Lauf. An einem Tag schenkt dir Gott Sonne und an dem anderen Tag schenkt dir Gott Regen und Donner und Gewitter und was auch immer. Und vielleicht sogar eine Erkältung, Durchfall oder Grippe. Magen-Darm. Ja? Aber du läufst Tag für Tag deine Konstante und am Ende erreichst du das Ziel. Und ich denke, hey, wir sind mit Gott in einem Langlauf unterwegs und sagen, Gott, zeig mir die kleinen Dinge, die ich tun kann. Ich, das Riesige, oh, ich werde Missionar und auswandern und was weiß ich. Das ist so bla bla. Ich kenne die wenigsten Leute, die sowas machen. Gott, was kann ich am Montag machen? Gott, was sind die 5 Minuten, die ich für dich einsetzen kann? Willst mehr beten? Gott, ich würde es so toll finden, mir einen Wecker zu stellen auf 1 Minute 59. 2 Minuten. Und zu schaffen, 2 Minuten zu beten. Ich behaupte, es würde dir viel mehr bringen, wenn du dir jeden Tag einen Wecker auf 2 Minuten stellst, still zu sein vor Gott und es durchziehst, anstatt die ganze Zeit schlechte Gefühle zu haben und irgendwo in der Woche eine halbe Stunde zu beten. Versuch's mal. Kleine Häppchen. Kleine Dinge, aber konstant. Jemand hat gesagt, die Juden machen das so. Die haben eine Praxis, wie sie seelsorgerlich gesund bleiben. Und zwar zwingen sie sich dazu, als erstes, wenn sie aufstehen, zumindest diese Juden, 5 Dinge aufzuschreiben, für die sie dankbar sind. Und das machen sie jeden Tag ihr Leben lang. Und sagt, es verändert die Körperchemie und die Gehirnchemie total. Wenn du als allererstes daran denkst, die Dinge, für die du dankbar bist. Können auch jeden Tag dieselben sein, ist egal. Hauptsache, du denkst daran, wofür du dankbar bist, als erstes. Und machst daraus eine Gewohnheit. Hey, lass uns Menschen sein, die gute Samen pflanzen, das Unkraut ausjäten, aber immer was Gutes pflanzen. Denk es nicht nur, tu es. Denk es nicht nur, ach, ich könnte den oder die ermutigen. Tu es. Es tut nicht weh. Ist hoffentlich ansteckend. Wir kommen jetzt zum Schluss und wir möchten gleich das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist hinten schon, liegt es aus. Und das Abendmahl zeigt uns, dass Jesus mit uns verbunden ist. Hallo, setz dich. Schön, dass du da bist. Wir zeigen in dem Abend mal symbolisch, dass wir Jesus in unserem Leben haben wollen. Ich meine, das Abendmahl ist echt klein, gell? So dieses kleine Brot und dieses kleine, das kann man ja weder satt werden noch den Durst löschen. Das ist eine kleine Sache. Auch nicht besonders laut, auch nicht besonders oft. Aber es ist eine kleine Sache, die uns zeigen soll, symbolisch, dass wir ein kleiner Teil sind von seiner großen Gemeinde. Das finde ich auch ein schönes Bild. Es gibt echt viele Christen. Es gibt ja so Schätzungen von so und so vielen Milliarden. Ob das jetzt 1, 2 Milliarden sind Christen. Und du bist ein kleiner Teil davon. Das symbolisiert es auch im Abendmahl, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und Jesus ist Chef von dem Ganzen. Und die Gemeinde weltweit und auch hier ist der Leib von Jesus. Und ich will dich ermutigen, werde ein Teil von seiner Gemeinde. Und lass Christus an deinem Leben wirken. Stück für Stück. Klein für klein. Lass dich nicht vom Teufel verachten. Lass dich nicht vom Teufel daran erinnern, was du alles nicht schaffst und was du alles nicht kannst und was du alles nicht gut hinbekommst. Sondern sei Jesus dankbar für die Dinge, die schon erlebt hast, die schon da sind, die guten Anfänge, die guten Schritte. Und baue das aus. Bleib dran. Übrigens, die Ewigkeit, habe ich einmal ein gutes Bild gesehen, hat jemand eine Schnur gehabt, die war sehr, sehr lang, ein paar Meter lang und hat dann vorne die ersten 2 Zentimeter genommen und hat gesagt, das sind deine 80 Jahre, der Rest kommt noch. Das sind deine 80 Lebensjahre, der Rest kommt noch. Deswegen mach dich nicht so crazy, ja? Das Beste kommt dir erst noch, das, worauf ankommt. Lass dich nicht runtermachen von dem Feind deiner Seele. Lass sie dir nicht einreden, was du alles nicht kannst und wie groß die Probleme sind. Auch diese Probleme sind im Vergleich 2 Zentimeter zu, weißt du? Oben sorgt er für alles, oben zahlt er die Rechnung, oben ist er der Arzt.